Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Grund zum Feiern gibt es in unserer Wissenschaftsredaktion. Unsere Autorin Katharina Boxler hat nämlich den diesjährigen Prix Media gewonnen. Und zwar für eine Sendung über das Phänomen der Intersexualität, wenn das Geschlecht weder eindeutig männlich noch eindeutig weiblich ist. Im Schnitt ist eines von 5000 Kindern davon betroffen. Das heißt, es kommt mit uneindeutigem Geschlecht auf die Welt. Die Medizin hat diesen Kindern mit zweifelhaften Methoden geholfen. Während Jahrzehnten war es gängige Praxis, intersexuellen Kindern mit chirurgischen und hormonellen Eingriffen ein Geschlecht zuzuweisen. Irreversible Eingriffe, die viele intersexuelle Menschen traumatisiert und an deren Folgen sie bis heute zu leiden haben. Die anderen Geschlechter leben mit dem Phänomen Intersexualität. Aus gegebenem Anlass wiederholen wir die preisgekrönte Sendung von Katharina Boxler heute und morgen in Kontext. Hier der erste Teil.
Wissen Sie eigentlich, was Sie sind? Frau oder Mann? Was für eine blöde Frage, mögen Sie jetzt denken. Doch Sie irren. In jedem von uns stecken beide. Die Frage ist bloß, zu wie viel Prozent?
Ich bin noch aufgewachsen, man hat mir gesagt, ich bin ein Mädchen. Früh habe ich nicht gewusst, dass eben in jedem Mädchen ein kleiner Knabe ist und umgekehrt. Ich habe noch nie meinen Chromosomensatz angeschaut.
Das ist ein faszinierendes Gebiet, weil das, glaube ich, uns alle betrifft in unseren Unsicherheiten mit Geschlechtlichkeit. Und auch daraus kann man sehr, sehr viel lernen.
Also, was ich eindeutig gelernt habe, ist, dass ich angefangen habe, die Forschung zu machen mit Personen mit Intersexualität. Da habe ich gedacht, ich weiß, was ein Mann und ich weiß, was eine Frau ist. Das weiß ich heute nicht mehr.
Denn es gibt sie nicht, die Frau. Es gibt ihn nicht, den Mann. Dennoch kann sich die Mehrheit von uns einer der beiden großen Gruppen zuordnen, hat mehr oder weniger eindeutig männliche oder weibliche Geschlechtsmerkmale. Und die anderen?
Ich wollte eigentlich nicht als Herr oder als Frau angeredet werden, sondern am liebsten einfach als Ernesta. Ich habe einfach müssen erkennen, ich bin weder das eine noch das andere. Ich bin so, wie mich eigentlich Gott geschaffen hat. Und das ist zwischen den Geschlechtern. Und ich brauche beide Geschlechter in mich.
Ich bin Daniela Truffer. Ich bin kein Mann, ich bin keine Frau, sondern ein Zwitter. Ein Mensch, der mit uneindeutigen Geschlechtsmerkmalen auf die Welt gekommen ist. Und die meisten Leute wissen nicht, was intersexuell bedeutet. Aber Twitter ist prägnant und alle wissen, um was es geht.
Manche nennen sie das dritte Geschlecht. Doch die Natur kennt noch viel mehr Geschlechter.
Wenn man die ganzen Diagnosen kennt, dann weiß man, dass es nicht drei Geschlechter gibt, sondern wenn man schon allein nur die Diagnosen anschaut, müssen wir unter sieben kommen wir gar nicht hin. Und damit ist das Ganze ad absurdum geführt.
Es gibt quasi zwei Sorten von Menschen, nämlich Jungen und Mädchen. Aber wir sehen natürlich auch, wie facettenreich Geschlechter sind. Und das bedeutet, dass Geschlecht sich nicht nur im Aspekt des Genitale widerspiegelt, sondern in vielen Dingen, die wir mit weiblich-männlich assoziieren.
Wir kommen doch mal so auf die Welt und wir kommen nicht nur mit dem Körper auf die Welt. Das ist die ganze Psyche und Seelenleben ist auch dabei. Und lassen wir doch das mal leben. Das ist viel besser, wenn ein Kind weiss, oh, ich habe da ein bisschen etwas von einem Mann und ich habe etwas von einer Frau. Das ist jetzt in mir drin, aber ich habe mal die Möglichkeit, so zu leben, wie ich es eigentlich will.
Geschlecht, das ist mehr als ein X- oder ein Y-Chromosom. Das ist mehr als das, was wir zwischen den Beinen haben. Geschlecht definiert sich durch ein Wechselspiel unterschiedlichster Ebenen unseres Körpers, unseres Denkens und Fühlens. Auf jeder dieser Ebenen gibt es die Pole eindeutig weiblich, eindeutig männlich. Und dazwischen unzählige Varianten. Christoph Lück, Hormonspezialistin für Kinder und Jugendliche am Berner Inselspital.
Die erste Ebene ist, das Ei und das Sperma treffen zusammen und es wird eigentlich auf chromosomaler Ebene festgelegt, ist es jetzt ein XY-Knabe oder ist es ein XX-Mädchen. Da sind wir auf der Skala völlig auf der anderen Seite. Aber schon dort können Normvarianten entstehen, im Sinne, es gibt Kinder, die haben zum Beispiel XXY, es gibt Kinder, die haben einen Mosaiksatz, die haben einen Anteil an XX, die haben einen Anteil an XY und je nachdem, welcher Anteil dann überwiegt, entsteht in der Kaskade, die nachgeschaltet kommt, dann eher ein Mädchen oder eher ein Knabe, wenn man diesen Maßstab anlegt.
Bereits bei der Verschmelzung mit der Eizelle definiert die männliche Samenzelle also das chromosomale Geschlecht eines Menschen. Dann tut sich erstmal 6 Wochen lang gar nichts mehr in Sachen Geschlecht. Weibliche und männliche Embryonen sind in dieser Zeit nicht zu unterscheiden. Das Gonadengewebe, das Gewebe der Keimzellen, ist bei beiden noch vollkommen identisch.
Die Gonade ist eigentlich die Keimzelle jeglicher Geschlechtshormone. Und diese Gonade, die ist am Anfang unbestimmt, die ist weder männlich noch weiblich. Das heißt, erst im Verlauf, wenn der Chromosomensatz darauf wirkt, wird dann aus dieser Gonade zum Beispiel der Eierstock der Frau und beim Mann die Hoden.
Eierstöcke und Hoden sind die Geschlechtsorgane, die die Keimzellen, Eizellen und Spermien also produzieren, und die Geschlechtshormone. Abhängig von diesen Hormonen entstehen dann die äußeren Genitalien.
Es ist wie ein Schneeballprinzip. Jemand wirft den Schneeball und es entsteht eine Kaskade. Geht die Reaktion schön weiter, dann entsteht am Schluss wirklich der, das tönt jetzt komisch, perfekte Mann oder es entsteht die perfekte Frau. Aber man muss sich bewusst sein, dass zwischen Schwarzmann und Weißfrau gibt es einen riesen Graubereich.
Ab der 6. Woche beginnt das Gonadengewebe, das später Spermien bzw. Eizellen produzieren wird, zu differenzieren. Männliche Sexualhormone lassen den Penis wachsen, unter dem Einfluss weiblicher Sexualhormone entwickelt sich dasselbe Gewebe zu Klitoris und Schamlippen. Auch dies ein aktiver Vorgang. Denn entgegen der verbreiteten Annahme ist der weibliche Fötus keine Minimalvariante nach dem Prinzip, entwickelt sich kein Penis, bleibt's ein Mädchen.
Man kann ganz klar mit diesem Dogma aufräumen. Es gibt ganz klar bestimmende Faktoren, dass die weiblichen Organe aufrechterhalten werden. Dass der Fetus sich vor diesen männlichen Hormonen schützt, und zwar aktiv. Sonst würden wir alle vermännlicht aussehen am Schluss.
Die Chromosomen, die inneren und die äußeren Geschlechtsmerkmale und die Hormone. Sie allesamt sind Parameter, Kontinuen, auf denen Geschlecht seinen Ausdruck findet. Und dann ist da auch noch ein weiteres Sexualorgan, das Gehirn. Das Gehirn ist empfänglich für die Sexualhormone aus dem Körper und erstellt auch selber welche her. Eine revolutionäre Erkenntnis der letzten Jahre.
Unser Gehirn, das ist nachgewiesen wissenschaftlich, unser Gehirn exprimiert, das heißt die Gene, die Produkte machen, die auch bei den anderen Sexualorganen gefunden werden, die sind vorhanden im Gehirn. Die Hormone, die Gonaden, eben Eierstock oder Hoden produzieren, die haben Rezeptoren am Gehirn, also die wirken dort. Das heißt, die Hormone haben eine Wirkung auf das Gehirn und auch das Gehirn selber ist Mann oder Frau spezifisch. Und das sehen wir dann auch, wenn es zu Störungen kommt. Wir wissen, dass es Mädchen gibt, wenn die intrauterin viele männliche Hormone gesehen haben, gibt es auch Studien, Verhaltensstudien, dass die dann eher Spielverhalten zeigen, dass eher in Richtung Knabe geht. Nicht vollständig, aber so intermediär. Und da sind wir auch wieder beim Maßstab. Es gibt nicht schwarz oder weiß. Wir müssen uns auch bewusst sein, jede normale Frau hat einen Anteil männlicher Hormone, jeder Mann einen Anteil weiblicher, sonst sind wir nicht gesund. Wir sind einfach nicht nur schwarz und weiß, wir haben nicht nur Mann oder Frau in uns, sondern in jeder Frau steckt ein kleiner Mann und umgekehrt.
Das Gehirn wird also schon in der Gebärmutter in Richtung eines Geschlechts geprägt, durch den Einfluss von Hormonen und vermutlich früher schon durch bestimmte Gene. Noch bevor im Embryo Sexualhormone aktiv werden. Derart organisiert stellt das Gehirn, wie die anderen Sexualorgane auch, selber Sexualhormone her und wirkt damit aufs Denken, Fühlen und Verhalten. Alle Föten, ob männlich oder weiblich, sind hohen Dosen an selber produzierten Sexualhormonen ausgesetzt. Und auch die ersten 6 Monate nach der Geburt sind eine hormonell äußerst aktive Zeit. Kinderhormonspezialisten wie Christoph Lück vom Berner Inselspital sprechen von der kleinen Pubertät.
Damit die Ausbildung der Geschlechtsorgane im engeren Sinne passieren kann, hat so ein Fetushormonspiegel wie ein erwachsener Mann oder Frau. In den ersten 6 Monaten gehen die alle in die Ruhephase. Das heißt, die Kinder kriegen keine Hormone mehr. Dann kommt die lange Ruhephase bis zur Pubertät. Wenn der Kopf, wo ja der Schalter irgendwo verborgen ist, den kennen wir heute noch nicht genau, der dann dreht und die Pubertät das Programm abläuft. Und haben Sie dann eine Störung in der Geschlechtsentwicklung, dann ist dann immer die große Frage, ja, was passiert dann? Diese Kinder haben diesen Schalter und die drehen den auch, aber die Organe, die abhängen, können dann vielleicht nicht reagieren.
Ich kann mich vage erinnern, dass ich meiner Mutter gesagt habe, mit etwa 4, 5, beim Baden, ich habe noch 2 Schwestern, wir haben das dritte gebadet. Und noch ein bisschen gesagt, Mami, wieso sehen meine Schwestern anders aus als ich?
Es ist ja so, dass meine Vergangenheit sehr männlich betont war. Das ist, hat ja mal schon angefangen in der frühen Jugend, dass man so erzogen worden ist. Es hat auch eine Operation stattgefunden, wo dann ganz klar ein Bauch gewachsen ist und nicht selber zurückgegangen ist, sondern immer grösser geworden ist. Und ja, dann hat man halt das abgehauen.
In der Primarschule war ich noch wild und habe mit den Buben gespielt. Ein Klischee. Aber es ist ja so, ich habe mit Buben gespielt und bin eher wild und habe nicht so mit Baby und so.
Es gibt bei mir überhaupt keine Auseinandersetzung zwischen weiblich und männlich. Sie sehen, ein paar Sachen sind an mir etwas mehr weiblich betont und ein paar andere auch verhaltensmässig oft auch männlich betont. Lassen wir das so leben.
Ernesta George, 70 Jahre alt, und die 45-jährige Daniela Truffer kamen mit einem uneindeutigen Genital auf die Welt. Als Kinder mit einem Mikropenis. Einem Penis, der, so schätzten die Ärzte, im Erwachsenenalter kaum länger als 2 Zentimeter lang würde. Daniela Truffers Diagnose: partielle Androgenresistenz. Ihr Körper reagiert nur schwach auf männliche Hormone. Die Ursachen für Nestas Intersexualität sind nicht bekannt. Gar nicht so unüblich. Hormonforscher Olaf Hiort vom Europäischen Intersexualitätsforschungsnetzwerk EURO-DSD.
Hier muss man sagen, dass der große Teil der Kinder, bei denen wir gar nicht wissen, was eigentlich Ursache ist, immer noch überwiegt. Also das sind immer noch knapp 50-60% aller Betroffenen, bei denen wir keine genaue Zuordnung sehen, bei denen nur irgendeine Fehlbildung der äußeren Genital- oder inneren Genitalstrukturen vorliegt.
Intersexuelle Geschlechtsvarianten entstehen meist aus dem Zusammenspiel mehrerer Faktoren. Tatsächlich variiert der Grad an Weiblichkeit bzw. Männlichkeit bei allen Menschen, je nachdem, welche Ebene der Geschlechtsausprägung man betrachtet. Die chromosomale, genetische, hormonelle oder die psychische Ebene. Sind die Differenzen groß, kommt beispielsweise ein chromosomal weibliches Baby mit einer stark vergrößerten Klitoris zur Welt oder hat ein Kind mit einem männlichen Chromosomensatz weiblich aussehende äußere Geschlechtsorgane, spricht man von Intersexualität. Die meisten der mit intersexuellen Varianten geborenen Kinder sind vollkommen gesund, einfach anders. Ihr Penis ist kleiner oder ihre Klitoris größer als die Norm. Hoden oder Eierstöcke können gar nicht, teilweise oder gleichzeitig ausgebildet sein. Ist das geschlechtsbeeinflussende SRY-Gen eines Buben defekt, entwickelt er keinen Penis. Taucht dieses SRY-Gen fälschlicherweise auf einem X-Chromosom auf, macht es ein Mädchen äußerlich zum Jungen. Manchmal fällt das Anderssein der Kinder erst in der Pubertät auf. Kinder mit einem XY-Chromosomensatz, deren Körper unempfindlich ist gegenüber männlichen Hormonen, haben ein weiblich aussehendes äußeres Genital, aber keine weiblichen inneren Organe. Die Scheide endet blind, die Menstruation bleibt aus. Menschen mit einem 5-Alpha-Reduktase-Mangel sind ebenfalls chromosomal männlich. Ihr Körper produziert jedoch erst in der Pubertät genug Androgene, also männliche Hormone, um einen Penis wachsen zu lassen. Schätzungsweise 1 von 5000 Kindern kommt mit einer Geschlechtsvariante auf die Welt. Olaf Hiort, Hormonspezialist am Universitätsklinikum Lübeck.
Hier muss man sagen, dass die Chromosomenstörungen schon überwiegen. Die anderen Dinge sind eher selten. Wir sehen den großen Pool der sogenannten Gonadendyskinesien, Entwicklungsstörungen von Eierstöcken oder Hoden. Und hier muss man sagen, vielfach bleiben diese Besonderheiten ungeklärt und wir kennen den Grund der Störung nicht. Im Bereich der Hormonstörung und Hormonwirkungsstörung muss man sagen, spielt das adrenogenitale Syndrom. Hier wissen wir, dass die Wahrscheinlichkeit bei etwa 1 zu 12.000 bis 1 zu 9.000 liegen wird, je nachdem, wo das Kind herkommt.
Das adrenogenitale Syndrom ist die häufigste Form der Intersexualität. Es ist eine vererbbare Stoffwechselkrankheit, in deren Verlauf der Körper zu viele männliche Sexualhormone produziert. Weibliche Föten können dadurch vermännlichen. Ihre Klitoris ist vergrößert und kann wie ein männliches Genital aussehen.
Und dann kommen wir schon in die seltenen Störungen bei der Androgenresistenz, zum Beispiel einer Rezeptorstörung, wo die Wirkung auf männliche Hormone eingeschränkt ist. Gehen wir davon aus, dass irgendwo zwischen 1 zu 20 bis 1 zu 40.000 die Wahrscheinlichkeit liegt. Trotzdem würde ich sagen, dass man nicht die Besonderheit jetzt in der Gewichtung nach der Häufigkeit machen sollte, sondern vielfach auch nach der Betroffenheit der Patienten und nach der Möglichkeit der Intervention, die sich ergibt.
Ursächlich lässt sich Intersexualität nicht behandeln. Die medizinischen Interventionen sind symptomorientiert und damit eilt es selten. Ausnahmen sind Fehlbildungen der Harnröhre und das damit verbundene Risiko von Infekten. Ausnahme ist auch das androgenitale Syndrom. Babys mit dieser Hormonproduktionsstörung benötigen wegen eines lebensbedrohlichen Salzverlustes umgehend eine Hormontherapie. Trotz fehlender wissenschaftlicher Daten griffen Chirurgen bis vor wenigen Jahren routinemäßig bereits in den ersten Wochen nach der Geburt ein. Mädchen und Jungen wurde trotz Gefahr eines Verlusts an sexueller Empfindsamkeit die Klitoris bzw. der Penis verkleinert. Mädchen sollten der gesellschaftlichen Norm entsprechen, Buben mit Mikropenis durch die Operation äußerlich verweiblicht als Mädchen aufwachsen. Daniela Truffer, geboren 1965, war eines dieser Kinder.
Ich bin auf die Welt gekommen als Zwitter. Ich hatte einen gesunden Körper, der hat einfach anders ausgesehen als bei einem Mann und auch anders als bei einer Frau. Die Mediziner haben mich kastriert, als ich 2,5 Monate alt war. Ich hatte gesunde Hoden, die hat man entsorgt. Man hat mein Genital mit 7 massiv verkürzt, mein Mikropenis. Ich hatte nach der Operation Hämatom, einen Schock, nekroses Gebilde, das heisst Haut, die abgestorben ist. Die Genitaloperation mit 7 war so ein massiver Schock für mich. Ich habe die Genitaloperation auch verdrängt. Und alles, was vorher war, ich habe wie eine Art Amnesie. Also, das ist ein Trauma, wo man nie mehr loskriegt.
Ab den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts wurden intersexuell geborene Kinder in westlichen Ländern praktisch ausnahmslos operiert. Uneindeutige äußere Genitalien wurden auf Klitorisnormgröße reduziert. Mikropenisse ebenfalls. Gonaden wurden generell entfernt, vorsorglich wegen des Krebsrisikos, das bei gewissen Geschlechtsvarianten zwar tatsächlich erhöht ist, bei anderen aber gar nicht vorhanden oder verschwindend klein. Es war der Psychologe John Money, der diese Praxis der operativen Geschlechtszuweisung begründete. Money forschte an der US-amerikanischen Johns Hopkins Universität über Geschlechtsidentität und Geschlechtsrollen und versuchte zu beweisen, dass die Geschlechtsidentität, ob wir uns also als Mädchen oder Junge, Frau oder Mann fühlen, erlernt werde. Geformt allein durch Erziehung und gesellschaftliche Erwartungen. Er wurde damit zu einem der Pioniere der Gender-Theorie, wonach Geschlecht ein soziales Konstrukt ist. Die Geschlechtsidentität des Kindes, so Money, lasse sich beliebig formen. unter der Bedingung, dass die Operationen früh erfolgen und das Kind nie etwas von seinem ursprünglichen Geschlecht erfahren würde. Oft waren nicht einmal die Eltern informiert.
Also ich habe immer gemeint, meine Eltern haben da eingewilligt, aber aus den Akten ist klar ersichtlich, schwarz auf weiß, dass sie auch angelogen worden sind, dass ich kastriert worden bin als Baby und sie nichts davon gewusst. Erst später hat man dann gesagt, dass sie mich kastrieren bei der Geburt. Ich meine, das Verhältnis zu den Eltern ist massiv gestört. Es tut die ganze Familie zerstören, finde ich, oder massiv schädigen.
Tatsächlich erlebten viele der Betroffenen das Schweigen über ihr Anderssein als genauso verheerend wie die operativen Eingriffe, von denen es wegen der häufigen Komplikationen meist mehrere brauchte. Die ganze Kindheit überschattet von einem schamvollen, mysteriösen Geheimnis und den einschneidenden, verheerenden Eingriffen am eigenen Körper. Daniela Truffer, der Junge mit Hoden und Mikropenis, wurde zum Mädchen gemacht. Ernesta George, Mädchenjunge mit Penis und Brüsten, zum Mann erzogen.
Schweigen war das Allerschlimmste. Man kann Schmerzen ertragen, wenn man weiss, warum man sie erträgt oder irgendetwas. Aber einfach das Schweigen mich. Keine Ahnung, was eigentlich los ist.
Es wird einfach gemacht und es wird einem vermittelt, wenn man das nicht macht, dann nachher ist es nicht gut. Oder wenn du so rumlaufst, dann das ist nicht gut.
Und ich habe mich geschämt, dass ich das hatte. Ich habe mich also noch versteckt. Und es sind auch manchmal ein paar Sachen nach vorne gekommen. Und dann hat es nur noch Schimpfes gegeben damals in der Jugend. Ich habe das nicht ironisch gefunden.
Es wird einem vermittelt, von Anfang an, dass man falsch ist. Und das geht tief rein. Und da stellt man auch keine Frage mehr. Es ist auch alles massiv schambeladen. Scham und Ekel, das sind meine Hauptgefühle in der Kindheit und in der Jugend.
Zwar gab es bald schon Anzeichen, dass John Monis Idee von der rein erzieherischen Entstehung der Geschlechtsidentität in der Praxis nicht hielt, was sie in der Theorie versprach. Doch hielt Moni auch nach misslungenen Experimenten daran fest, Kinder kurz nach der Geburt zu operieren und damit körperlich irreversibel einem Geschlecht zuzuweisen. Und viele Mediziner taten's ihm gleich, auch als Monis Ansatz längst widerlegt war. Noch 2002 wurde Moni von der Deutschen Gesellschaft für sozialwissenschaftliche Sexualforschung mit der Magnus-Hirschfeld-Medaille ausgezeichnet. Erst seit wenigen Jahren findet in fortschrittlichen Kliniken ein Umdenken der Kindermediziner statt. Üben sich Chirurgen im Zuwarten, widerstehen Ärzte immer öfter dem Drang zu handeln und wächst das Wissen darum, dass das Nichtwissen noch immer groß ist. Dem Kind wird zwar ein soziales Geschlecht zugewiesen, in dem es erzogen wird, der Körper aber bleibt, wie er ist. Die Hamburger Intersex-Forscherin und Psychologin Hertha Richter-Appelt:
Man kann ein Kind nicht erziehen, ohne dass man es einem Geschlecht zuweist, und zwar einem Geschlecht, männlich oder weiblich. Es gibt unglaublich viele Situationen von klein auf, wo Menschen sich zuordnen müssen. Das geht bei der Toilette los, das geht bei vielen Kleinigkeiten. Im Kindergarten heißt es Mädchen rechts, Jungen links. Und ich glaube, dass man ein Kind überfordert, wenn das immer in der Mitte stehen bleibt und sich überlegt, wo gehe ich heute hin? Gehe ich heute zum Mädchen oder gehe ich zu den Jungs? Eine eigene Gruppe für die Intersexuellen gibt es nicht. Und das ist meine Überzeugung, dass es leichter ist, einem Kind zu sagen, du bist zwar ein besonderes Mädchen, aber schau mal, ob du nicht bei dem Mädchen mitgehen willst. Aber ich glaube, jedes Mal wieder neu zu entscheiden, wohin gehöre ich, das glaube ich, dass das ein Kind überfordert.
So wie unsere Gesellschaft organisiert ist, ist eine Geschlechtszuweisung wahrscheinlich notwendig, um einen normalen Alltag zu ermöglichen. Aber man soll die locker machen im Sinn, dass man weiß, es könnte sein, die Pubertät würde das umstoßen.
Christoph Lück, Hormonspezialistin am Berner Inselspital, engagiert sich beim Forschungsprojekt EuroDSD, dem weltweit größten Netzwerk für Intersexualitätsforschung. Das Projekt EuroDSD, DSD steht für Disorders of Sexual Development, Störungen der Geschlechtsentwicklung, wird von der EU-Kommission finanziert. Es soll Aufschluss geben über Entstehung und Verlauf intersexueller Varianten und die Wirkung und Folgen medizinischer Eingriffe. EuroDSD-Chef Olaf Hiort vom Universitätsklinikum Lübeck.
Bis jetzt sind in der Datenbank etwa 600 Patienten erfasst. Das übersteigt jede Beschreibung, die bisher irgendwo in der Literatur vorhanden sind. Das wäre nur langfristig zu sehen, ist aber das erste Konzept, auch diese Daten dafür zu nutzen, das Outcome zu sehen. Das heißt, was wird aus diesen Menschen und welche Prognose kann man stellen, wenn man vor der Entscheidung steht, in welchem Geschlecht ein Mensch aufwachsen soll? Denn das ist natürlich die langfristige Frage, die uns alle aus der ärztlichen Seite umtreibt.
Noch immer ist das Wissen über Behandlung und Betreuung von Intersexuellen klein. Und die Behandlungen unterscheiden sich in vielen Spitälern erheblich. Wegen fehlender Richtlinien, wie sie andere Bereiche der Medizin längst kennen, werden Kinder noch immer unnötigen, irreversiblen Operationen unterzogen. Die erste Lübecker Studie, für die in den Jahren 2005 bis 2007 rund 400 intersexuelle Menschen aus der Schweiz, Österreich und Deutschland zu ihrem Wohlbefinden und ihrer Geschlechtsidentität befragt wurden, zeigt, praktisch alle Teilnehmenden, auch die Kinder, sind mindestens einmal operiert worden. Bei einem Viertel der operierten Intersexuellen kam es anschließend zu Komplikationen. Zudem ist die psychische Gesundheit der Erwachsenenbefragten deutlich schlechter als jene der Vergleichsgruppe. Viele dieser Intersexuellen haben jahrzehntelang geschwiegen, aus Scham, aus Angst. Seit kurzem erst machen einige wenige von ihnen öffentlich aufmerksam auf ihr Schicksal, auf ihre Erfahrung mit Ärzten. So wie Daniela Truffer mit ihrer Menschenrechtsgruppe Zwischengeschlecht. Doch die meisten machen das Erlebte mit sich selber aus. Zum Beispiel Ernesta George, 70 Jahre alt, vor kurzem aus den USA in die Schweiz zurückgekehrt, im Schweizer Pass ein Mann, im amerikanischen eine Frau. Nach Jahren der Suche zur Ruhe gekommen in einem Land und beiden Geschlechtern.
Ich habe mal vorher Ernst Georg geheissen und ich bin dann vor das Gericht gegangen, das war in Amerika, und habe meinen Namen Ernst auf Ernesta umgeändert. Und Georg ist eigentlich nach wie vor George, den habe ich behalten. Das demonstriert eigentlich, dass beides noch da ist. Das ist das Problem von allen Leuten, mit denen ich zu tun habe. Die meinen unbedingt immer, wir müssen das eine oder das andere sein. Dass ich einfach eine Person darf sein, ohne jetzt die Bedürfnisse in Richtung weiblich oder männlich, nur mich selber und so kann leben, das geht den meisten Leuten nicht in den Kopf. Und ich finde das eigentlich schade. Mir geht es einfach jetzt so, seit ich zu mir stehe, habe ich viel mehr Kraft in mir rein. Es geht mir sehr viel, einfach sehr leicht jetzt.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.